Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Nienaß. Ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament seit 2019, und wir versuchen hier Europa einfach zu machen oder einfach Europa zu machen, und deswegen herzlich willkommen zu Folge Nummer 6.
Folge Nummer 6, ja. Das habe ich gerade gesagt, Niklas, hör mir zu.
Sorry. Guter Einstieg.
Eine Frage zu Beginn, Niklas. Bist du ein Dorf- oder ein Stadtkind?
Also streng genommen bin ich ja ein Stadtkind. Ne? Ich lebe gerade in Brüssel, vorhin Rostock. Und deswegen, ich würde aber sagen, ich bin auch irgendwie ein Dorfkind, weil ich mich sehr nach dem Dorf sehne. Und ja, sehr viel für die ländlichen Räume mache. Und ich plane auch irgendwann aufs Land zu ziehen und tatsächlich Dorfkind zu werden. Und hoffentlich da glücklich zu werden. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Und ja, aber ich bin mal gespannt. Du bist eher Stadtkind, Dorfkind?
Schwierig. Ich lebe jetzt ja auch in Brüssel, habe auch schon in großen Städten gelebt, in München, in Berlin, und ich liebe diese Hektik dieser Städte. Aber ich habe auch schon das andere Extrem erlebt. In Bayern ein Dorf, wenn man das noch so nennt, mit 7 Häusern, keine Straße, einfach nur die Häuser nummeriert, oder später auch mit 400 Einwohnern. Und ich liebe auch diesen krassen Zusammenhalt. Deswegen würde mir da auch eine Entscheidung ganz, ganz schwer fallen. Ist beides schön. Und heute kümmern wir uns auf jeden Fall um das Comeback der Dörfer. Früher war es sehr angesagt, in die Stadt zu ziehen. Mittlerweile zieht es die Leute eher wieder nach draußen. Und wir sprechen über genau diesen Trend. Aber auch darüber, warum diese Romantik vom Dorfleben ganz oft scheitert und was du als Regionalpolitiker in der EU für die Dörfer machen kannst. Niklas, gibt es eine ländliche Region, die dich zum Leben mal reizt? Du hast gerade schon was angedeutet.
Ja, also ich bin ja aus Mecklenburg-Vorpommern hierher gekommen, und das ist tatsächlich das, wo ich schon sehr gerne wieder hin will, eben auch in die ländlichen Räume. Und ansonsten muss ich sagen, ich finde ja Thüringen sehr, sehr schön von der Landschaft her. Ich glaube, von den dörflichen Strukturen ist es da ein bisschen schwieriger manchmal. Aber letzten Endes ist es doch auch so, dass gerade Dorfgemeinschaften halt davon leben, dass da Menschen halt sich engagieren und einbringen, und dass man gerade solche Dorfgemeinschaften eben auch nicht den Rechten überlassen darf. Und deswegen ist es natürlich jetzt einfacher gesagt, als wenn man dann da lebt, aber weil auch da gibt es natürlich sehr, sehr schlimme Geschichten, aber das ist vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Aber genau, also von der Landschaft her Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, das sind alles reizvolle Gegenden, und da werde ich mit meiner Freundin wahrscheinlich irgendwann mal gucken, wo genau es dann hingehen soll.
Wir haben gesagt, ganz, ganz viele Menschen ziehen aufs Dorf, und wir haben zu diesem Trend auch Zahlen. Zum Beispiel vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Die sagen nämlich, 2 von 3 Landgemeinden wachsen, haben also mehr Zuzug als Wegzug. Und vor 10 Jahren war es nur jede 4. Landgemeinde. Ganz ähnlicher Trend gibt es auch bei Kleinstädten. Wie kam es dazu?
Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Aber natürlich ist einer der großen Faktoren auch nochmal Corona gewesen, also dass das so beschleunigt wurde. Es hat aber auch sicherlich damit zu tun, dass wir eine veränderte Arbeitswelt haben. Also einerseits natürlich, dass du viel mehr von zu Hause aus arbeiten kannst. Das heißt, du musst nicht notwendigerweise in der Stadt wohnen. Dass du immer häufiger gutes Internet hast, was halt eben eine Voraussetzung dafür ist, eben auch für Teleworking. Dass du aber eben auch natürlich Push-Faktoren hast aus der Stadt heraus. Also zum Beispiel teure Mieten als ein großes Thema. Und das sind dann wieder so Gründe, warum Leute dann eher in die ländlichen Räume ziehen. Das war auch bei Corona ein großes Ding, dass du halt in den ländlichen Räumen natürlich viel mehr Freiraum hattest, einfach weil du um dich herum nicht viele Leute waren.
Mehr Freizeitmöglichkeiten, die Natur um sich
herum.
Genau,
Corona, alle in den Städten mussten alle in ihren Wohnungen bleiben, und da war halt wirklich die Möglichkeit, cool, ich kann nach draußen gehen, ich kann in meinen Garten gehen, ich kann in den Wald spazieren gehen und sonst was, ich habe viel mehr Freiraum. Und das sind natürlich auch zusätzliche Sachen, wo auch viele Leute, glaube ich, nochmal viel mehr über Natur heute nachdenken und das auch wertschätzen. Aber was häufig natürlich auch ein Missverständnis ist, wie es wirklich in ländlichen Räumen ist, aber nichtsdestotrotz sind das, glaube ich, alles so zusätzliche Gründe, die dazu führen, dass einerseits das Bedürfnis da ist, viele Leute wollen in den ländlichen Raum, aber dann eben auch die Möglichkeit, eben durch Breitbandausbau, durch die Möglichkeit, Remote Working zu machen, und vielleicht auch durch den guten, durch eine gute Anbindung, in Klammern, das ist eigentlich das, was häufig noch fehlt, sowohl soziale als auch infrastrukturelle Anbindung, die es noch besser oder einfacher machen würde, im ländlichen Raum eben auch zu leben.
Ich glaube auch, dass das sehr individuell ist, ne? Für den einen ist es Thema Geld, draußen kann ich günstiger wohnen oder ich bekomme überhaupt noch Wohnraum. Andere sagen, ich bekomme draußen vielleicht eine Kinderbetreuung oder sowas einfacher. Ich glaube, das ist immer sehr individuell, aber der Gesamttrend, den kann man auf jeden Fall festhalten. Es geht nur nicht immer gut, wenn die Städter da raus aufs Dorf ziehen. Es gibt einen Fall aus dem oberbayerischen Krailing. Da hat ein Ehepaar dagegen geklagt, dass auf der Wiese nebenan die Kuhglocken läuten. Und der Richter musste dann nach einer Begehung formell feststellen, dass Kühe mit Glocken in bayerischen Dörfern sozial adäquat sind. Und bei so Fällen sind am Ende, es gibt ja mehrere solcher Fälle, da sind am Ende dann, denke ich, alle genervt, der Kläger, Richter und die Landwirte. Niklas, was braucht es denn generell für ein gutes Zusammenleben auf dem Dorf?
Ich glaube, ein bisschen Verständnis, dass halt eben mehr zusammenkommt als, oder dass halt Landleben auch nicht einfach Bollerbü ist. Und selbst bei Bollerbü waren, glaube ich, Kühe mit Glocken drin, ja. Aber ich habe auch noch einen anderen Fall von so Schafhütehunden in Nordrhein-Westfalen, war das, glaube ich, habe ich irgendwo gesehen. Und die Hunde bellen halt. Und das Bellen war den Nachbarn zu laut. Und ich denke so, ja, aber also irgendwas geht hier quer. Und da gibt es auch noch andere Geschichten, zum Beispiel klassisch die Gülle-Laster, die halt dann stinken, wenn der Bauer halt düngt. Aber es gehört halt nun mal dazu, ne? Und ich glaube, das ist gerade bei so einem Dorfleben, muss man sich klar machen, dass man eben nicht einfach nur auf seine Insel nach draußen aufs ländliche Raum zieht, sondern dass man natürlich da auch mit anderen Leuten zusammenlebt. Und dass das ein viel näheres Zusammenleben ist, als teilweise im gleichen Wohnblock in der Stadt. Weil du da plötzlich, obwohl es weiter weg ist, viel nähere Beziehungen hast. Und du halt nicht sagen kannst, jetzt komme ich hier hin und will, dass sich alles nach mir richtet. Sorry to tell you, die Welt dreht sich nicht um dich. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal, was man sich auch nochmal ernst nehmen muss, dass wenn man halt in ein Dorf zieht, dass man halt in ein bestehendes Dorf zieht. Gilt aber auch in Städten. Also sorry, wenn Leute, sei es in Berlin, Hamburg oder Rostock, ja, in das Szeneviertel ziehen und dann über die coolste, angesagteste Disco der Stadt und sich dann 2 Wochen später beschweren, dass es da nachts immer so laut ist, weil dann die coolste, angesagteste Disco der Stadt ist. Und in die Fälle gibt es, die klagen dann, dass diese Läden dazu machen und dann zerstörst du genau den Charme, warum ja das ein Szeneviertel ist. Und das finde ich einfach auch, ich weiß nicht, ob da unsere Gesellschaft nicht an manchen Stellen zu individualistisch ist und zu sehr, ich bin der Mittelpunkt der Welt und ich brauche meine Ruhe ab 22 Uhr und dann darf hier niemand mehr Kühe melken, Hunde bellen oder zur Disco-Mucke tanzen.
Also mehr Rücksicht füreinander.
Mehr Gesellschaft, mehr Gemeinschaft, ja.
Jetzt kann man ja sagen, die Städte sind voll, in den ländlichen Regionen ist Platz, da ziehen jetzt auch die Menschen hin, ist an sich schön. Aber viele Regionen und Gemeinden sind so attraktiv, dass die Preise für die Immobilien schon jetzt sehr, sehr hoch sind und es auch dort einen Mangel an Wohnraum gibt, ne?
Ja, das ist halt unterschiedlich. Das ist schwierig zu sagen, weil es kommt wirklich darauf an, wo du bist. Du hast natürlich so Speckgürtelregionen um Großstädte, wo eigentlich, das wird dann noch ländlicher Raum bezeichnet, oder offiziell ländlicher Raum bezeichnet, weil es nicht mehr die Großstadt ist, aber de facto gehört es schon quasi zur Großstadt, weil die Leute meinetwegen aus München wegziehen, aber natürlich alle noch nach München hinpendeln wollen, also alle in S-Bahn-Nähe. Und das sind dann halt Dörfer, die zwar offiziell nicht mehr zu München gehören, aber, ne, so, und das sind halt die, wo halt da auch der Wohnraum knapp ist. Aber du hast auch Regionen, zum Beispiel in Hoyerswerda, Kleinstadt, beziehungsweise für ostdeutsche Verhältnisse schon eigentlich gar nicht mehr so klein, wo aktiv...
Um die 20.000 Einwohner, glaube ich, sowas, ne? Kann das sein?
Hatte mal mehr, glaube ich, ne? Genau. Ja, hatte mal mehr, momentan 20.000. Und die bauen aktiv zurück. Ne? Also die reißen Blöcke ab, weil die einfach nur noch leer stehen. Und das ist halt auch irgendwie irrsinnig, dass da halt zu viel Wohnraum ist. Und so ist es einfach unterschiedlich. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht über den ländlichen Raum spricht. Wir haben unterschiedliche ländliche Räume, die unterschiedliche Herausforderungen haben. Die einen haben das Wohnraumproblem, die anderen haben die Anbindung, die nächsten haben die fehlende Sozialstruktur, die anderen haben wieder ein super Kita-System, aber dafür fehlt denen, was weiß ich, irgendwas ganz anderes. Und das muss man immer berücksichtigen. Die Probleme sind sehr unterschiedlich.
Aber dann lass uns mal die zwei Probleme separieren. Wir haben jetzt gerade gesagt, ländliche Räume kann sein, dass man eben sich nichts leisten kann. Ne? Also wenn man für, sag ich jetzt mal, 500.000 Euro nicht mal eine Doppelhaushälfte bekommt, Speckgürtel, Regionen oder attraktive Gemeinden. Wie kann man das beheben? Was ist deine Antwort als Politiker?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Du wirst, glaube ich, in den Speckgürtelregionen wirst du es nie mal eben schaffen, dass du die Preise runterdrückst. Das ist ja ein Problem von der Stadt insgesamt. Ich glaube, wir müssen einerseits realisieren, dass wir haben wachsende Städte teilweise, die haben aber verschiedene, die haben mit Problemen zu kämpfen wegen des Wachstums. Das sind steigende Mieten, das sind fehlende Fachkräfte. Warum fehlende Fachkräfte? Weil die Mieten so hoch sind und auch, keine Ahnung, weil zu wenig Kita-Plätze sind und sonst was. Dann muss man realisieren, okay, dann ist es jetzt nicht sinnvoll, wenn diese Stadt losgeht und sagt, wisst ihr was, wir versuchen mal hier unsere Gewerbeeinnahmen zu steigern, indem wir noch mehr Unternehmen hier hinholen, die wieder Fachkräfte brauchen, die wieder irgendwo wohnen müssen, weswegen wieder Leute dahin ziehen sollen. Und auf der anderen Seite muss man auch realisieren, es kann halt auch nicht jeder wachsen. Wenn die einen wachsen, schrumpfen die anderen. Das muss man, glaube ich, auch immer berücksichtigen. Und wenn man sagen will, man will halt geringere Mieten haben, man will geringere Preise haben, dann bedeutet das, die Nachfrage muss sinken. Das heißt, es müssen weniger Leute hinkommen. Wenn du das nicht willst als Stadt oder als Dorf oder als Gemeinde, dann hast du ein Problem. Dann darfst du dich aber nicht beschweren, dass du dann halt immer steigende Preise hast. Kann man auch wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Diskurs eben nicht, sage ich mal, von außen zu führen, weil ich kann als Rostocker den Münchnern oder auch den Ettlingern nicht sagen, ihr müsst es so und so machen. Weil eigentlich ist es doch so, dass das Dorf selber überlegen muss, was ist unsere Zukunft? Wo wollen wir hin? Was wollen wir für eine Gemeinschaft sein? Wollen wir eine wachsende Stadt sein? Wollen wir die Stadt sein, wo ganz viele, oder Dorf sein, wo ganz viele Unternehmen zu Hause sind? Oder wollen wir schön abgeschieden, ruhig, kein Wachstum, einfach nur eine gemütliche Gegend sein? Das ist beides absolut legitim, aber es erfordert erstmal ein Verständnis von der Dorfgemeinschaft dafür und dann natürlich eine Umsetzung dieses Plans.
Wenn jetzt eine Gemeinde so macht, wie du sagst, die schotten sich jetzt mal ab, sage ich böse, also die sagen, okay, wir geben diesem Wachstum nicht ewig nach. Das heißt, wir sagen jetzt, okay, wer noch hier wohnen will, muss es eben bezahlen und den Wohnraum nutzen, den wir noch übrig haben, aber weiter wachsen wollen wir an sich nicht. Heißt im Umkehrschluss für mich, der dann vielleicht Wohnraum sucht, okay, ich muss mir andere Gemeinden anschauen. Und du hast es vorhin auch angerissen, das andere Problem, Gemeinden, die nicht angebunden sind, die einfach Stand jetzt nicht attraktiv sind. Also da fehlen zum Teil Arbeitsplätze, dann ziehe ich da nicht hin. Dann fehlen aber zugleich dann junge Familien, Kita-Plätze. Es ist irgendwie so ein Kreislauf. Wie kann man in solchen Gemeinden diesen gordischen Knoten, dass die Unternehmen nicht hinwollen, weil keine Leute da sind etc., die Leute kommen nicht hin, weil keine Arbeitsplätze sind, wie kann man den durchschlagen?
Also die Erzählung hinkt ein bisschen tatsächlich, weil das gar nicht mehr so häufig der Fall ist. Wir haben tatsächlich eher ein Problem, dass wir zu viele offene Fachkräftestellen haben, auch im ländlichen Raum. Dieses Jobs ist nicht mehr wirklich sinnvoll. Wir müssen eigentlich die Jobs ausfüllen at the moment. Und da geht es eigentlich eher darum zu gucken, was fehlt denn für Strukturen. Und nochmal, das wissen häufig die Leute selber, es sind unterschiedliche Sachen. Ich gebe mal ein Beispiel aus einem schönen kleinen Dorf, 200 Einwohner, gehabt in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben sich hingestellt und gesagt, wir wollen unbedingt eine Kita. So, und dann haben die gekämpft für eine Kita, wahnsinnig teuer, das Gebäude aufgebaut, 3 Erzieherinnen eingestellt, haben geguckt, wie sie es finanzieren können, Fördermittel beantragt, hat ewig gedauert. Die haben am Ende tatsächlich 3 Erzieher bekommen und ein Kind. So, dann haben alle gesagt, aber seid ihr bescheuert, das ist doch viel zu teuer, hier eine Kita für ein Kind zu haben.
Das ist ein guter Betreuungsschlüssel.
Top, der beste Mecklenburg-Vorpommern, so Mecklenburg-Vorpommern hat den schlechtesten Deutschlands. Aber die Leute wussten plötzlich, da ist eine Kita. In diesem ländlichen Raum, da ist drumherum nichts. Ja, da ist keine Kita. Und plötzlich ist so, wow, das ist gar nicht so weit von Twieslust entfernt, das ist gar nicht so weit von Schwerin entfernt, das ist gar nicht so weit von Rostock entfernt, das ist gar nicht so weit von den Arbeitsplätzen entfernt, die ich machen würde. Ich würde gerne ländlichen Raum, vielleicht weil ich in der Gegend mal aufgewachsen bin oder unterschiedliche Gründe. Und da habe ich aber plötzlich die Kita und da kann ich mein Kind hinbringen. Und ich muss ja nicht ins gleiche Dorf ziehen, aber in der Umgebung. Und mittlerweile haben die Kita einmal erweitert. Also die haben ein neues Gebäude dran gebaut. Die haben, glaube ich, 15 Erzieher mittlerweile. Die haben eine komplette Auslastung, die haben eine Warteliste. Die sind von 200 auf 250 Einwohnerinnen gewachsen und drumherum eben auch alle. Weil die Leute wussten, ab, da sind Leute. Und das ist für mich so ein einfaches Beispiel für, hier ist ein Bedarf von was? In diesem Fall Sozialinfrastruktur Kita. Und wenn du den löst, dann kommen auch Leute und wertschätzen das. Dann wird es auch eine Aufwärtsspirale. Und das ist halt immer das Ding, diese Abwärtsspirale einmal zu durchbrechen, das kostet Energie und Geld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Du musst erstmal die politische Energie aufbringen, zu sagen, wir bauen jetzt hier eine Kita hin, wir stellen drei Leute ein und wir machen jetzt erstmal richtig Schulden damit. Weil es lohnt sich offensichtlich erstmal nicht. Aber wenn du das eine gewisse Zeit durchhältst und im Idealfall im Vorhinein gut analysiert hast, dass das wirklich auch ein Pull-Faktor ist, dann lohnt es sich. Und das ist, wie gesagt, das sind in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Sachen. Bei den anderen ist es eine Zugverbindung, bei den anderen ist es ein Gemeindezentrum. Es sind unterschiedliche Sachen, das wissen die Leute vor Ort aber in der Regel am besten.
Wir waren im letzten Sommer auf Tour durch Ostdeutschland und ich erinnere mich an ein Dorf. Da war die Anbindung äußerst miserabel. Es gab mehrere dieser Dörfer. Da kam quasi morgens der Schulbus, hat die Kinder abgeholt, nachmittags hat er sie zurückgebracht und man hat den Leuten gesagt, wenn ihr mit in die Stadt wollt, fahrt ihr mit diesem Bus mit. Das war die Anbindung dann. Und du sagst quasi, wenn ihr was verbessern wollt vor Ort, in dem Beispiel übertragen, hieß es jetzt, schafft eine gute Busverbindung, egal ob der ein paar Mal leer fährt für den Anfang, ne?
Jein, ja. Also du hast jetzt ein Ding genommen, wo ich mir vorstellen kann, dass wir das auch nochmal neu denken müssen. Und da gibt es auch Beispiele für, dass man bessere, quasi nicht den klassischen Bus, der als Linie die eine Strecke immer wieder abfährt.
Das kann ja ein E-Bus sein.
Mir geht eigentlich um die Strecke. Weil, sorry, das ist halt total ineffizient zu sagen, wir fahren immer die gleiche Strecke zu den gleichen Leuten ab. Du weißt eigentlich, du musst ein Gebiet abdecken und ich meine, wir haben alle unsere Handys und die haben alle GPS bzw. Galileo drin. Ja, und damit könnte man viel machen, dass dich das einfach abholt und dann immer wieder zu gewissen Zeiten. Da gibt es aber Ideen und da gibt es Möglichkeiten. Aber ja, du musst erstmal in die Vollen gehen und sagen, wir investieren da jetzt rein. Oder halt eine Bahn aufrechterhalten. Das ist aber auch, jetzt kann man sagen, das ist doch zu teuer, das lohnt sich doch nicht. Aber es ist am Ende auch nicht nur ein Pull-Faktor potenzieller, wo wir nie wissen, ob er wirklich funktioniert. Muss man auch ganz ehrlich sagen, ist eine Vermutung, eine gute Vermutung, aber am Ende kann es auch schief laufen. Aber es ist auch gesellschaftlich und grundgesetzlich verbuchter Auftrag für unsere Gesellschaft. Wir haben den Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im deutschen Grundgesetz. Wir haben den ähnlichen Passus, also eine ähnliche Formulierung auch im europäischen Vertragswerk, dass alle Menschen eine Gleichwertigkeit an Lebensverhältnissen haben müssen. Und dazu gehört eben auch, dass du einen ÖPNV hast, der funktioniert. Dass du die Möglichkeit hast, auch von deinem Dorf wegzukommen oder in dein Dorf zurückzukommen. Auch wenn du zu alt bist zum Autofahren, zu jung bist zum Autofahren oder von mir aus auch gerne zu betrunken zum Autofahren. Weil ganz ehrlich, manche Leute wollen halt abends auch mal in die Gaststube, in die Wirtschaft, ein paar Runden Skat spielen, ein Bierchen dazu trinken und zu viele davon setzen sich heute dann leicht angedüselt ins Auto und fahren nach Haus. Und das soll und muss nicht sein. Und deswegen finde ich, müssen wir halt es irgendwie hinbekommen, eine Alternative auch zum Auto in den ländlichen Räumen zu schaffen. Du wirst niemals komplett auf das Auto verzichten werden im ländlichen Raum, das ist ganz klar. Aber zumindest alternative Angebote zu machen, das ist eigentlich selbstverständlich. Und was mich auch so ärgert, ich habe ja mit vielen Leuten auch geredet, die heute eher, sage ich mal, sich vorstellen können, die Alternative für Deutschland zu wählen, die sich über genau das gleiche Thema aufregen. Ja? Und dann die AfD wählen, was ich dann wieder nicht verstehe, weil ich denke so, ja okay, die werden das definitiv nicht so lösen, aber die gleichen Leute sagen so, ja, in der DDR hat das alles geklappt. Da ist der ganze Bums die ganze Zeit gefahren. Ja.
Bevor wir in die DDR schweifen, lass uns mal auf dich auch kommen und deine Rolle hier in Brüssel. Du machst ganz viel, um die ländlichen Regionen innerhalb der EU zu pushen. Du bist im Regionalausschuss des Parlaments und koordinierst das Thema für die Grünen hier. Sag mal ganz kurz, wie sieht es konkret aus und was machst du für die ländlichen Räume hier?
Ja, konkret bedeutet das, dass wir quasi, wir haben ganz viele fette Gesetzestexte, wo entschieden wird, wie wir Geld ausgeben, um es kurz zu machen, und wie dieses Geld bei wem wann ankommt. Und das versuche ich zu beeinflussen in einer Art und Weise, dass die Leute mehr mitentscheiden können, wie das Geld in ihrer Region vor Ort ausgegeben wird. Dass wir weniger diese Hürde haben, ich in Brüssel entscheide das oder der Robert in Berlin oder, keine Ahnung, die Manuela in Schwerin entscheidet das konkret, sondern wirklich der Sebastian vor Ort oder die Michaela oder die Tanja oder wer auch immer.
Das klingt gut.
Die halt da wohnen, dass die entscheiden dürfen, hier in meinem Dorf, in meiner Region, wo auch immer, möchte ich das und das voranbringen oder das ergibt Sinn. Und natürlich nicht alleine, sondern wirklich, dass man in der Gemeinschaft sich überlegt, was ist sinnvoll für unsere Region. Das ist so das Ziel, ganz grob gesagt, mehr Beteiligung und dann natürlich in eine Richtung, die halt für Klimaschutz eintritt, die für soziale Gerechtigkeit eintritt. Dass wir quasi Zielvorgaben machen und sagen, Leute, wir wollen unsere Wirtschaft klimaneutral umstellen. Wie machen wir das bei euch vor Ort? So, was habt ihr für Beiträge? Und da wirklich eine Möglichkeit zu finden, dass die Leute sagen können, das ist nicht einfach nur eine Vorgabe von wem auch immer, sondern das ist unser Wandel. Das ist unsere Kraft und unsere Aufgabe unserer Generation, es zu schaffen, dass diese Wirtschaft klimaneutral wird und dass wir Wohlstand hier schaffen in Deutschland, der aber nicht zulasten der zukünftigen Generationen und anderer Menschen geht. Und das fände ich eigentlich eine gute Möglichkeit, um diese Transformation wirklich zu was zu machen, das wirklich unsere Gesellschaft voranbringt, insgesamt voranbringt.
Das ist auch ein riesiger Fördertopf in der EU. Wir hatten es in Folge 1 auch davon, die Suche nach den verschwundenen 4 Milliarden Euro. Hört gerne da nochmal rein. Da hast du so ein bisschen auch erklärt, wie funktioniert es mit dem Fördergeld. Ganz kurz gesagt, die EU hat da diesen riesigen Fördertopf, ich glaube über 370 Milliarden Euro.
Ja, sogar ja, noch viel, viel mehr.
Also ein Drittel des gesamten EU-Haushalts ist auf jeden Fall dafür vorgesehen. Und dieses Geld soll in die Region wandern, soll eben auch über Dörfer, zu Dörfern wandern, über die wir es vorhin hatten, die möglichst pushen. Jetzt gibt es auch Missbrauch von diesem Fördergeld und auch extreme Beispiele. Ein ganz bekanntes ist dieses ungarische Dorf, das 160.000 Euro von dieser EU-Förderung bekommen hat, um vor Ort eben einen Baumwipfelpfad zu erstellen. Und der steht jetzt auch, nur hat der Bürgermeister vor Ort die Bäume roden lassen, um eben mit dem Holz Geld zu machen. Jetzt steht da ein Baumwipfelpfad ohne Bäume.
Ja, ist doch toll.
Klasse gemacht, EU.
Super. Ja, kann die EU ja nichts für. Muss man auch mal sagen. Sind halt, sorry, darf man das im öffentlich-rechtlichen Radio sagen? Die halt Geld missbrauchen. Und natürlich gibt es solche in Europa und auf der ganzen Welt. Und natürlich werden wir die niemals wegkriegen. Weil da, wo du halt Geld der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst und damit Gutes machst, gibt es immer die versuchen, dieses Geld dir aus der Tasche zu ziehen. Das sind die Diebe der Nation. Die heißen gerne Orban und andere, aber so. Ne?
Kann so. Man sowas in Zukunft verhindern und damit dieses Geld möglichst in eine Anbindung von einem E-Bus landet?
Zum ja, Beispiel? Du, der Baumwipfelpfad ist auch super. Ja, ist eine gute Sache, um guten nachhaltigen Tourismus zu machen, wenn denn der Wald dann auch stehen bleibt. Aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen mehr und mehr Kontrollen und überprüfen alles 10 und 20 und 30-fach. Ja? Nordrhein-Westfalen hast du derzeit, ich habe heute eine Mail gekriegt, deswegen weiß ich für Nordrhein-Westfalen, 7 öffentliche Stellen, die nachdem dein Projekt fertig ist, nochmal überprüfen dürfen, ob alles richtig ausgegeben wurde. Und selbst wenn eine Stelle davon das schon überprüft hat, dann dürfen alle anderen 6 nochmal überprüfen. Da drehst du durch. Aber das können wir machen. Hilft das? Zum gewissen Grad ja. Dieser Baumwipfelpfad hatte diese Regeln auch. Das heißt, der Schindluder wird trotzdem damit getrieben. Ja, also das heißt, entweder wir haben die ganzen bürokratischen Hürden, wir machen es für alle viel, 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 viel komplizierter, um auch wirklich dann auf das Minimum von, wir haben gerade in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel eine Fehlerquote von 1,7%. Das heißt nicht, dass 1,7% verschwendetes Geld oder korrupt in Korruption geflossen sind. Es heißt, dass bei 1,7% der aller Fälle, dass da ein Fehler vorgekommen ist. Und ein Fehler heißt auch mal ein Kreuzchen an der falschen Stelle gesetzt. Also das ist über die Fehlerquote, über die wir hier reden. Das ist wirklich minimal. So, das ist die eine Seite. Mehr Bürokratie, mehr Berichtspflichten, mehr ja, Überprüfung, weniger Vertrauen am Ende und mehr überprüfen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Methode, sage ich mal. Und die andere Möglichkeit, und die finde ich ganz attraktiv, da trauen wir uns aber, glaube ich, auch noch ein bisschen zu wenig, ist, mehr auf Bürgerbeteiligung zu setzen. Warum? Nehmen wir mal dieses Beispiel von diesem Baumwipfelpfad. Ich glaube, dass wenn du gesagt hättest, anstatt dass der Bürgermeister den Baumwipfelpfad entscheidet und danach das Ding abholzt, dass wenn du sagst, Leute, lass uns mal zusammenkommen und lass uns überlegen, wir haben 160.000 Euro, was können wir damit machen, wollen wir nicht, hier, ich hätte eine Idee, Baumwipfelpfad, das ist super, ist eine tolle Idee, kann man toll Tourismus machen, dann wird das abgewogen, ist vielleicht die beste Idee für da und dann sagt einer aus dieser Gruppe, sagt, das ist ja eine gute Idee, aber wusstet ihr, dass der Besitzer vom Wald eigentlich vorhat, das nächste Woche abzureißen, weil in der Regel im Dorf hat man so einen Tratsch, ja, und dann wird das nochmal überdacht, das heißt, du hast viel mehr die Möglichkeit, eine Reflexion zu haben. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt entscheiden, okay, für 160.000 machen wir diesen Baumwipfelpfad und irgendjemand anderes hatte eine andere tolle Idee, der wird aber mit Adlersaugen da drauf gucken, dass unser Projekt auch zu einem Erfolg wird, weil ja sein Projekt gescheitert ist für unser Projekt. So, und das heißt, diese soziale Kontrolle ist, glaube ich, viel, viel hilfreicher zu gucken, dass das Geld auch wirklich da ankommt, nämlich in der Gemeinschaft, wo es hin soll, anstatt dass es halt in einzelnen Taschen fließt oder dass es damit Schindluder getrieben wird, als alle Berichtspflichten, die wir uns überlegen können, womit wir es noch schwieriger für alle machen. Und das fände ich viel, viel sinnvoller, weil wir dann viel mehr geschafft kriegen, weniger Bürokratie, viel mehr geschafft kriegen und gleichzeitig eine größere soziale Kontrollinstanz haben.
Du wirst dich dafür einsetzen und man muss sagen, wie die Fördergelder vergeben werden, ist bis 2027 festgeschrieben. 28 beginnt dann die neue Förderperiode und bald beginnen die Verhandlungen darüber. Wann weiß man, ob du Erfolg gehabt hast?
Also die nächsten Verhandlungen werden höchstwahrscheinlich kurz nach der Wahl beginnen, also in Form von, dass es den ersten Vorschlag von der Kommission gibt. Aber, und dann wird man, glaube ich, schon erstmal sehen, ob meine bisherige Arbeit, weil wir bereiten ja jetzt schon viele Sachen vor, ich führe wahnsinnig viele Gespräche mit der Bundesregierung, mit auch anderen Regierungen von anderen Mitgliedstaaten, mit Landesregierungen, mit der Kommission, mit Expertinnen und Experten und versuche jetzt schon irgendwie dafür zu sorgen, dass der erste Kommissionsvorschlag in eine gute und richtige Richtung geht. Das heißt, wenn der rauskommt und der ist, wo man sagt, das sind aber viele Punkte drin, die der Niklas mal so geäußert hat, dann kann man sagen, war das vielleicht schon ganz erfolgreich. Aber am Ende ist es natürlich so, dass wir die finale Entscheidung dann halt tatsächlich wahrscheinlich Ende 2027 haben. So Dezember war das beim letzten Mal, also vor wann haben wir es entschieden? 2020. Das war auch im Dezember. Das haben wir wirklich zur 21. Also ganz kurz vor Weihnachten einen Agreement gehabt. Und sowas in die Richtung kann ich mir auch wieder vorstellen.
Du bleibst dran, damit das Comeback der Dörfer noch erfolgreicher verläuft. Und an der Stelle euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Einfach Europa. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir hier angeschnitten haben oder zu den ländlichen Räumen generell, kontaktiert Niklas über Instagram per Nachricht oder per Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr sofort sehen wollt, sobald hier eine neue Folge erscheint, dann folgt unserem Kanal, aktiviert die Glocke. Dann seht ihr auch gleich, wenn Folge 7 erscheint, denn dann sprechen wir über den Rechtsruck vor Ort und in Europa.
Ja, das wird, glaube ich, sehr, ich war ein bisschen weit weg vom Mikro. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und ich freue mich drauf, vor allen Dingen, weil ich hoffe, dass wir uns auch ein bisschen überlegen können, wie man da auch was Positives draus ziehen kann und wie wir vielleicht den Rechtsruck auch endlich für gut beenden können.
Ich freue mich drauf. Macht es gut und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.